Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Unser Predigtthema heute, ja, soll das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg sein. Ja, das lesen wir in Matthäus 20, in Versen 1 bis 6. Und ich habe diese Predigt einfach mal überschrieben: Die Letzten werden die Ersten sein. Ja, wir werden uns den Kontext in der Einleitung betrachten. Wir werden das Gleichnis natürlich lesen. Wir werden es Vers für Vers durchgehen, auslegen und dann versuchen, eine Anwendung für uns auch abzuleiten. Ja, der Kontext des Gleichnisses der Arbeiter im Weinberg. Als ob das Gleichnis selbst nicht komplex genug wäre, ja, es gilt als eines der komplexesten, muss man, um es überhaupt verstehen und einordnen zu können, auch nur einen Schritt vorgehen. Ja, der Kontext fängt nämlich in Matthäus 19 an, und zwar ganz konkret beim reichen Jüngling. Ja, der reiche Jüngling, der war nicht nur reich, sondern das lernen wir aus einer Parallelstelle im Lukas-Evangelium. Das war auch ein Oberster, ja, der Synagoge vermutlich, der auf die Aufforderung von Jesus hin, seinen Reichtum den Armen zu geben, damit er das ewige Leben und Anteil am Reich Gottes haben kann, leider betrübt hinwegging. Ja? Er schlug diese Nachfolge Jesu zumindest zu diesem Zeitpunkt aus. Und als Jesus seinen Jüngern dann noch eröffnet, wie schwer es eigentlich ist, für Reiche ins Himmelreich einzugehen, ja, ich glaube, haben wir alle schon mal gehört, ja, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr ginge, ja, als dass ein Reicher ins Himmelreich einginge. Da fragten sich die Jünger dann erstaunt, vielleicht doch erschreckt, ja, wer kann denn dann überhaupt errettet werden? Und das, was ihnen im Hinterkopf schwebte, war, dass nicht nur reiche Leute im Grunde ein Ansehen genossen zur damaligen Zeit, oh, die müssen die Gunst Gottes haben. Und jetzt war der Jüngling nicht nur materiell gesegnet, sondern er war ja auch ein Oberster der Synagoge. Also der hatte ja auch theologisch was drauf. Und wenn dieser es nicht schafft, ja, wie soll es dann mit uns aussehen? Ja? Jesus sagt ihnen dann, ja, bei den Menschen ist es zwar unmöglich, aber bei Gott ist es möglich, ja? Dass auch diese Reichen gerettet werden. Ja? Der reiche Jüngling, der jetzt noch weggeht. Petrus stellt dann die weiterführende Frage: Meister, sieh doch mal, wir haben doch jetzt eingesetzt von mir im Gegensatz zu dem reichen Jüngling doch alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja? Was wird uns denn nun zuteil werden? Und Jesus antwortet dann quasi zusammen verknüpft auf diese beiden Fragen nach der Möglichkeit der Errettung und dem Lohn, der ihnen zuteil wird, ja, quasi mit diesen Worten aus Matthäus 19,30. Und da lesen wir zum ersten Mal von den Letzten und den Ersten. Petrus, ja, du wirst großen Lohn bekommen und die anderen Jünger auch, sagt Jesus ihnen. Und führt das dann aus, ja, dass sie mit ihm auf dem Thron sitzen werden und Richter sein werden über die Stämme Israels. Ja. Aber dann fügt Jesus zum Schluss noch zum ersten Mal dieses Wort von den Ersten und den Letzten ein. Und dort heißt es, aber viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und um diese Worte, diese abschließenden an Petrus zu erklären, ja, führt Jesus dann dieses berühmte Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg aus. Und das will ich uns einmal ganz vorlesen. Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der frühmorgens ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Nachdem er aber mit den Arbeitern über einen Denar den Tag einig geworden war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg, und was irgend recht ist, das werde ich euch geben. Sie aber gingen hin, Er ging aber um die sechste und die neunte Stunde wieder aus und tat ebenso. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere dastehen und spricht zu ihnen: Was steht da hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm: Weil niemand uns angeworben hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, anfangend bei den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Angeworbenen kamen, empfingen sie je einen Denar. Und als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, doch empfingen auch sie je einen Denar. Als sie ihn aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese letzten Arbeiter haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht über einen Denar mit mir einig geworden? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Ja, wir können uns vielleicht so vorstellen, im Hinterkopf als imaginären Schauplatz, das könnte Israel zur Zeit der Weinernte sein, theoretisch aber auch zu irgendeiner anderen Arbeit, die im Weinberg ansteht. Ja? Es könnte sein, dass vielleicht der Regen oder auch der Sabbat kurz bevorsteht und ein Weinbergbesitzer, der Hausherr, er benötigt Tagelöhner, um seine Arbeiten auszuführen, um seine Ernte einzubringen. Und hier setzt im Grunde dann das Gleichnis an. Und wir lesen: Denn das Reich der Himmel, ich setze hier ein, lieber Petrus, liebe Jünger, ist gleich einem Hausherrn, der frühmorgens ausging, um diese Arbeiter eben anzuwerben. Und nachdem er mit den Ersten über diesen Denar einig geworden ist, hat er sie in den Weinberg geschickt. Und in diesen ersten Versen lernen wir erstmal, dieses Gleichnis hat einen Rückbezug. Denn dieses Denn, ja, sagt uns, das ist die Anknüpfung an das, was vorher da steht. Ja, wir sind es gewohnt, wir haben heute die Kapiteleinteilung, Kapitel 19, 20, aber das war historisch nicht so. Ja. Deshalb passiert es uns oft, ja, wir lesen ein Kapitel und vergessen, dass davor gegebenenfalls noch Text steht, der da eigentlich komplett dazu gehört. Ja. Jesus erzählt ihnen vom Reich der Himmel, ja, also vom Reich Gottes und wie es dort zugeht. Ganz im Kontrast zu dem, ja, wie es in der Welt zugeht und wie dort geurteilt wird. Frühmorgens die erste Stunde, das war 6 Uhr. Der jüdische Arbeitstag, der war knallhart, der ging von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das waren 12 Stunden für die Tagelöhner. Ja. Und diese erste Gruppe, einige Ausleger meinen, sie handeln das aus, einige sagen, sie einigen sich auf den Dinar. Wichtig für uns ist, dass der Tageslohn, dieser Dinar, ja, dass der damit erstmal gefixt ist. Ja. Für einen Tag Arbeit gibt es einen Dinar. Und als er um die dritte Stunde dann ausging, heißt es, sah andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er: Geht doch ihr hin in den Weinberg und was irgend recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin, er aber ging um die sechste und neunte Stunde wieder aus und tat ebenso. Der Hausherr scheint also weiteren Bedarf zu haben, ja, damit gegebenenfalls die Ernte eingebracht werden kann, vor dem Sabbat, vor dem Regen, wie auch immer, ja, in einem realen Kontext. Und er heuert um 9 Uhr, um 12 Uhr und um 15 Uhr weitere Arbeiter an. Und das Interessante ist, hier wird kein exakter Lohn wie bei den ersten vereinbart. Ja? Der Hausherr versichert ihnen aber, es wird fair und gerecht zugehen. Und das Schöne oder Bemerkenswerte ist, das langt diesen Arbeitern. Sie gehen mit dieser Zusage in den Weinberg zur Arbeit. Als er aber um die elfte Stunde ausging, Verse 6 folgende, fand der andere da stehen und spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Ja, kennen wir schon. Und sie sagen zu ihm: Weil niemand uns angeworben hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Die 11. Stunde, das war 17 Uhr. Das war eine Stunde vor Feierabend. Ja? Natürlich hätte es sein können, dass da noch besonders dringende Arbeiten auszuführen sind. Ja? Vielleicht bei der Ernte. Das ist alles möglich. Aber wir behalten mal im Hinterkopf, es ist schon bemerkenswert, dass der Hausherr diese für diese eine Stunde noch mitnimmt. Und die übrig gebliebenen, das ist genauso bemerkenswert, sie hatten was getan. Sie hatten sage und schreibe 11 Stunden auf dem Marktplatz gewartet und niemand hatte sie eingestellt. Sie hatten so lang gewartet, bis sie jetzt mitgenommen wurden. Und der Hausherr dieses Weinberges sagt zu ihnen einfach: Hier, ihr geht mal in den Weinberg. Und sie bekommen überhaupt kein Lohnversprechen. Also es wird ihnen nicht mal gesagt, dass es fair und gerecht zuginge. Sie hatten eine Not und der Hausherr hat sie in diesem Moment gestillt. Sie haben noch Arbeit bekommen, ja. Und ich denke, sie werden sehr froh und sehr motiviert gewesen sein. Als es aber Abend geworden war, Vers 8, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, anfangend bei den Letzten bis zu den Ersten. Gemäß 5. Mose 24,15, ja, ist das für den Tagelöhner eine ganz wichtige Sache und es war absolut gesetzt in Israel, dass der Tagelöhner am Abend direkt seinen Lohn bekommt. Warum? In der Mosestelle heißt es: An seinem Tag sollst du ihm seinen Lohn geben und die Sonne soll nicht darüber untergehen, denn er ist bedürftig und er sehnt sich danach, damit er nicht gegen dich zum Herrn schreie und Sünde an dir sei. Ja? Ein Tagelöhner, er ist bedürftig und er sehnt sich danach. Wenn der seinen Lohn abends nicht bekommt, dann muss er und seine Familie gegebenenfalls hungern. Und deswegen muss der Tagelohn am Abend direkt ausgezahlt werden. Ja? Und jetzt erkennen wir auch etwas die Motivation, warum diese 11 Stunden auf Arbeit gewartet haben. Ja? Es war ihnen eine große Not. Die Aufgabe der Lohnauszahlung wird interessanterweise dem Verwalter übertragen. Also das macht nicht der Hausherr selbst. Auf den Marktplatz ist er allerdings selber ausgegangen. Ja, das behalten wir mal im Hinterkopf. Und dieser Verwalter soll jetzt überraschend nicht bei denen anfangen, die 12 Stunden, die den ganzen Tag gearbeitet haben, sondern nein, der soll mal bei den Letzten anfangen. Ja? Und dieses Gleichnis wird jetzt zum Ende hin ein bisschen auf die ersten und letzten Arbeiter zugespitzt, ja, um auch die Botschaft rüberzubringen. Die in der Mitte fallen etwas raus, aber wir können uns im Grunde dann denken, abgeleitet von den Ersten und den Letzten, was abgestuft, ja, in ihnen dann vorgegangen sein wird. In Vers 9 heißt es: Und als die um die elfte Stunde Angeworbenen kamen, empfingen sie je einen Denar. Die letzten Arbeiter bekommen also den vollen Tageslohn, obwohl sie nur ein Zwölftel des Tagespensums gearbeitet haben. Ja? Die Freude wird dementsprechend groß gewesen sein und nicht einfach, ich sag mal, über das Schnäppchen, das man jetzt gemacht hat oder über den Denar. Nein, ihre Familien hatten etwas zu essen, eine große Not. Ihre Sehnsucht, ja, wie es in Mose heißt, die wurde gestillt. Und wir dürfen uns jetzt fragen, warum hat denn dieser Hausherr diesen Denar eigentlich nicht heimlich ausbezahlt? Ja? Also so eine übertarifliche Bezahlung, die spricht sich ja auch schnell rum. Ja? Am nächsten Tag weiß jeder, für eine Stunde Arbeit gibt es einen Denar. Der Marktplatz wäre dann leer, alle kommen erst um 17 Uhr. Tolle Sache, ja. Und dieser Überraschungsmoment, ja, das ist so eine Schlüsselstelle im Gleichnis. Denn damit stellt Jesus sicher zwei Dinge. Erstens, wie wir gleich sehen werden, wird dadurch die Herzenshaltung der ersten Arbeiter offenbar werden. Ja? Die sollen jetzt mal schön zugucken, wie das hier läuft. Und genauso wird offenbar die Herzenshaltung des Hausherrn, was eigentlich noch viel wichtiger ist. Und als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Naja, nach menschlicher Logik nicht unbedingt, ja, ich sag mal, von der Hand zu weisen. Ja, vielleicht haben Sie jetzt den Abakus, den Rechenschieber rausgeholt. Moment, eine Stunde ein Denar, 12, ja, okay, nach Adam Riese, 12 Denare, ja, das wären 2 Wochenlöhne, tolle Sache. Den Lederbeutel vielleicht schon rausgeholt. Zumindest konnten Sie aber vielleicht damit rechnen, dass es doch einen Bonus auf den einen Denar gibt. Sie haben ja schließlich viel mehr gearbeitet, viel mehr geleistet, dem Hausherrn viel mehr zur Verfügung gestellt. Doch, heißt es dann, empfingen auch sie je einen Denar. Als sie ihn aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, die letzten Arbeiter haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last und die Hitze des Tages getragen haben. Ja, es war eine große Enttäuschung. Ja? Sie bekamen auch nur einen Tageslohn. Und vom Äußeren her, ja, zunächst einmal verständlich. Ja, sie hatten in der glühenden Sonne Israels den ganzen Tag gearbeitet. Die letzten aber nur eine Stunde und da war es noch kühl. Ja. Und es kommt zum offenen Protest. Man ist mürrisch, dass man wörtlich auf eine Stufe mit diesen gestellt wird. Wo man doch, Klammer auf eine höhere Stufe gehört hätte. Ja. Unerhört. Man hatte 12 Stunden gearbeitet, Leistung, Kraft, ja, zur Verfügung gestellt. Man hatte etwas vorzuweisen. Er, der Hausherr, aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht über einen Denar mit mir einig geworden? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesen Letzten geben wie auch dir. Es ist mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will. Oder blickt dein Auge böse, in der Schlachterübersetzung auch neidisch, weil ich gütig bin. Der Hausherr erklärt ihnen, Jungs, ich bin euch nicht schuldig geblieben. Was wir am Morgen, ja, wo wir uns darüber einig geworden sind oder vielleicht auch ausgehandelt haben, dieser Tageslohn ist euer. Den letzten gibt er aus Gütigkeit genau den gleichen Lohn. Warum? Damit sie und ihre Familien nicht hungern müssen. Und er hat den ersten ja nichts weggenommen. Ja? Ein ganz entscheidender Punkt. Ja? Er hat den letzten von dem Seinen mehr gegeben. Aus dem Seinen. Ja? Es gibt so ein schönes altes Kirchenlied, ja, aus der Fülle kann man heben, ja? Heißt es da im Text. Ja, und aus dieser Fülle hat er gegeben. Aus den Augen der Ersten sticht aber, wie wir gelesen haben, so der Neid, ja, griechisch Poneros. Ja? Einmal wird es mit dem bösen Auge, und das ist wirklich nicht gut konnotiert im gesamten Neuen Testament. Ja? Da gibt es harte Stellen dazu, ja? Weil das Auge auch im Jüdischen immer dafür galt, ja, dass die Funktion hat, das Innerste, ja, offen zu legen. Ja? Und diese neidischen Augen, das war natürlich, das war nichts Schönes. Warum? Weil es ging ja auch darum, dass diese Letzten, dass ihre Sehnsucht, ihre Not gestillt wurde. Ja? Also ich sag mal, man hätte sich ja auch drüber freuen können, dass Tagelöhner, die auf genau der gleichen niedrigen Stufe wie man selber war, ja, dass sie so eine Güte erleben durften, so eine Gnade, ja, dass sie jetzt nach Hause gehen konnten und ihre Familien satt wurden. Ja? Und vom Hauser heißt es, weil ich gütig bin. Und dieses gütig, das haben wir schon mal in der Vorgeschichte im Kontext, in Matthäus 19, beim reichen Jüngling, ja, da gibt es den Dialog, da sagt Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Ja, niemand ist gut als Gott allein. Und dieses gut, gütig, ist exakt dasselbe Wort. Ja, dasselbe Wortstamm, griechischen Agathos. Und da kriegen wir schon einen kleinen Schimmer, ja, wer mit diesem Hausherrn wohl gemeint sein muss, in all seiner Güte. Ja. Ja, und das Überraschungsmoment des Hausherrn war in diesem Fall also erfolgreich. Ja. Sowohl die Herzenshaltung der Ersten wurde offengelegt, sie hatten ein böses Auge, sie hatten einen neidischen Blick, aber auch seine Haltung, ja, dass es aus seiner Güte kam, aus seiner Fülle, und dass es nicht ungerecht war. Und so schließt Das Gleichnis dann, ja, mit den Worten: So werden die Letzten Erste und die Erste Letzte sein, denn viele sind Berufene, wenige aber auserwählt. Und hier schließen sich so zwei Klammern. Die erste Klammer ist zu dem letzten Vers in Matthäus 19, ja, Vers 30, wo es heißt: Aber viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste sein, lieber Petrus. Ja? Merkt ihr das mal? Ja? Das war auch der letzte Satz von Jesus in Bezug auf die Frage nach Rettung und Lohn. Und der zweite Vers: Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Den haben wir kürzlich erst bei Aaron gehört. Ja? Im Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Ja? Da ist er eigentlich ganz prominent untergebracht. Hier muss man ehrlicherweise sagen, dass dieser Vers nicht in allen Urtexten oder auch Übersetzungen heute vorkommt. Aber ich denke, er steht trotzdem nicht ohne Grund her in manchen Übersetzungen, denn hier kann man damit die größere Klammer setzen zum reichen Jüngling vorher. Ja? Denn er war berufen und hatte sich durch sein Nicht-Nachfolgen selbst abgewählt. Ja? Er hatte sich aus dem Status des Berufenen, er hätte ein Auserwählter werden können. Ja? Vielleicht wird das noch, ist es geworden, das wissen wir nicht. Ja? Aber das ist die große Klammer, ja, zum reichen Jüngling vorher. Da dieses Gleichnis natürlich nichts mit einer Arbeitsempfehlung für Weinbergbesitzer oder sonstige Arbeitgeber zu tun hat, ja, wir haben das 17-Uhr-Problem am folgenden Tag schon angesprochen, ja, gehen wir jetzt doch mal darauf ein, was wollte uns Jesus damit sagen? Und zwar in Bezug auf das Reich Gottes. Das ist ja der Grund, ja, warum er mit diesem Gleichnis begonnen hat. Und ich habe die geistliche Auslegung überschrieben mit: Der Gott der gütigen Hände. Oder alternativ hätte man das Gleichnis statt von den Arbeitern im Weinberg auch nennen können: Das Gleichnis vom gütigen Hausherrn. Ja? Denn wir werden sehen, auf diese Güte, ja, kommt alles an. Jesus ist der Hausherr, er ist der Weinbergbesitzer und der teilt mit seinen gütigen Händen die gleichen, die er sich am Kreuz hat durchbohren lassen, teilt er Gnade und Güte und Lohn aus an jedem, der ihm nur nachfolgen will, wenn er ihn in seinen Weinberg, in das Reich Gottes ruft. Und das Tolle an diesem Hausherrn ist, er geht selbst auf den Marktplatz. Ja, und da haben wir so einen ersten Zusammenhang auch zu unserem Advent, wo wir jetzt darauf hinfiebern, auf Weihnachten, wo wir die erste Ankunft, ja, das erste Kommen Jesu feiern. Denn Jesus hat es sich nicht nehmen lassen, ja, als Hausherr selbst auf diese Erde, ja, auf den Marktplatz zu kommen. Er hat nicht einfach seinen Verwalter geschickt. Nein, er hat es auch selbst getan. Und die Arbeiter, sie stellen jene dar, die dem Ruf des Hausherrn, dem Ruf Jesu in den Weinberg, in das Reich Gottes gefolgt sind. Der Denar kann als Lohn, ja, und damit als ewiges Leben, als Anteil am Reich Gottes erfasst würden. Und in dieser Hinsicht würden alle, die in den Weinberg zur Arbeit eingehen, ja, gleich im Lohn sein, ja, im ewigen Leben, in der rettenden Gnade. Und das mit dem ewigen Leben, wie kommen wir darauf? Ja, weil es vorher im Gleichnis mit dem reichen Jüngling auch der zentrale Punkt war. Der reiche Jüngling trat zu Jesus, ja, und fragte ihn: Meister, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu ererben? Ja, das war die Ausgangsfrage. Und diese wird mit diesem Gleichnis auch beantwortet. Ja? Wir kommen in der Folge dazu. Der Verwalter als Person in diesem Gleichnis, das kann man auch noch detaillierter auslegen, ja, je nach Tiefe, wie man da reingehen will. Ja? Es gibt natürlich Szenen bei Belohnung und bei Gericht, so positives sein mag, im Reich Gottes, später, ja, wo auch Engel dann auftreten, manche sehen das dann so. Aber ich glaube, hier spielt der Verwalter insofern eine Rolle, dass dadurch deutlich wird, dass Jesus als Hausherr des Weinberges selbst auf den Marktplatz ging. Er hätte seinen Verwalter senden können, aber er wollte es selbst tun. Die Letzten und die Ersten. Ja, wie gesagt, das Gleichnis war im Grunde eine Antwort auf diesen einen Vers, aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Petrus, ja, so der Protagonist unter den Jüngern, ja, an vielfältigen Stellen. Ich glaube, Bruder Walli hat hier letztens ja gepredigt, ja, und hat uns mal vorgeführt, wo Petrus überall vorkommt, wo er hervorschießt, hervorsticht, ja. Und dieser Petrus und der reiche Jüngling, wenn wir die einmal vergleichen, ja, mit ihren Möglichkeiten, mit der Stellung, ja, in der Gesellschaft, sie waren im Grunde Letzter und Erster, ja. Petrus war der arme Fischer, ja, gegenüber einem Obersten der Synagoge, ja. Und was hätte Petrus im Vergleich zu diesem reichen Mann, zu diesem Obersten der Synagoge, also einem ausgebildeten Theologen, ja, was hätte Petrus als Leistung anbieten können, quasi als Arbeitsleistung im Reich Gottes, ja? Ja, Petrus fühlte sich an dieser Stelle und die anderen Jünger wahrscheinlich auch, wahrscheinlich bis auf Judas, ja, das wissen wir nicht so genau, als Letzter. Und Petrus hatte darüber hinaus, so heißt es in Matthäus 19, auch noch alles verlassen für Jesus. Er hat alles stehen und liegen gelassen. Ja? Also er war im Vergleich zu diesem reichen Jüngling tatsächlich in den Augen der Gesellschaft, in den Augen anderer, aber auch in seinen eigenen Augen ein Letzter. Und dieses Prinzip des Denkens von Petrus, ja, und auch unser Denken stellt Jesus hiermit auf den Kopf. Unsere Möglichkeiten, unsere Stellung, unsere Bildung, unsere Leistungsfähigkeit für Gott in den Augen anderer oder in unseren Augen sogar, ja, sie spielen keine Rolle bei der Gnade Gottes, ja, bei der Entlohnung mit dem ewigen Leben, ja, spielen sie keine Rolle. Gott stellt nur wie im Gleichnis, ja, alle ein, die es wollen, er gibt allen den gleichen Lohn der rettenden Gnade des ewigen Lebens. Und das ist völlig unabhängig davon, was wir zu bieten hätten. Ja? Man kann sich darüber hinaus fragen, egal wie reich, wie gebildet, wie viel Mal ich die Bibel durchgelesen habe oder was auch immer ich studiert habe, was hätte ich Gott wirklich zu bieten, außer mein Ja, mein Vertrauen, meine Hingabe. Ja, gerade die letzten Arbeiter, denen wurde im Grunde gar nichts zugesagt. Sie haben einfach, ja, sprich ein Wort und sie sind ihm gefolgt. Schön. Ja. Ganz kleiner Einschub, ja, gar nicht lange. Jetzt werden vielleicht die in der Bibel bewanderteren sagen, ja, die schon etwas fortgeschritten sind, ja, Moment mal, aber es gibt doch auch noch anderen Lohn, ja, da kommt es doch irgendwie da so darauf an, was ich gemacht habe. Ja, ist richtig, ja. Es gibt zum Beispiel in Matthäus 25, ja, sehr schön, das Weltgericht, da gibt es die Werke der Liebe, ja, für die dann belohnt werden wird, ja. Aber das ist hier jetzt nicht im Fokus und würde auch sowohl Zeit und andere Rahmen sprengen, ja. Wir konzentrieren uns auf den Lohn der rettenden Gnade des ewigen Lebens. Und der ist völlig unabhängig davon, was wir meinen oder was andere meinen, was wir Gott zu bieten hätten. Und Jesus bringt ihnen bei, dass aus Ersten Letzte werden können und umgekehrt. Ja? So der Überraschungsmoment im Reich Gottes, weil Gottes Gedanken ganz andere als unsere sind und viel, viel höher. Der reiche Jüngling hatte Jesus zumindest zu diesem Zeitpunkt ja abgesagt in der Nachfolge und daraus können wir dann übertragen, er war zu diesem Zeitpunkt somit ein Letzter. Ja? Ich weiß, das ist nicht ganz trennscharf mit den Ersten und den Letzten und mit den Berufenen oder Auserwählten. Das sind so, ja, so kleine Unschärfen in den Gleichnissen. Ja? Aber ich glaube, das geht doch klar hervor. Ja? Er hatte abgesagt und war deswegen ein Letzter, obwohl er von der Stellung, von den Gedanken Petrus her und vielleicht von der ganzen Umwelt eigentlich ein Erster war. Die ersten Arbeiter hatten sich auch mit ihrem bösen, neidischen Blick und den Verweis auf die eigene Leistung, ja, was sie doch Gott zu bieten hätten, quasi zu Letzten gemacht. Ja. Und diese Herzenshaltung, ja, die da an den Tag gelegt wurde, weil es ging im Endeffekt nicht um einen einfachen Lohn. Bei dem Lohn, den die Tagelöhner erhalten haben, ist vielleicht das treffendere Wort, es war Lebensunterhalt. Sie benötigten diesen Lohn zum Leben, so wie wir die Gnade und Güte Gottes einfach brauchen, nicht nur auf dieser Erde, sondern auch in Bezug auf das ewige Leben. Ja? Wir brauchen das. Es ist auch, wenn man das überträgt aus der Mosestelle mit den Tagelöhnern, ja, es ist doch unsere Sehnsucht. Wir bedürfen es. Ja? Wir brauchen das ewige Leben, die rettende Gnade, ja, die Gott hier in Güte austeilt. Niemand hat etwas weggenommen bekommen, ja, könnte man den ersten Arbeitern noch sagen, ja. Und niemand bekommt heute etwas hinweggenommen, wenn ein weiterer ins Reich Gottes dazustößt. Also, dies sollte hoffentlich überall Anlass zu großer Freude sein. Und dass der andere dann auch das ewige Leben und die rettende Gnade erhält, ja. Ja, ich hoffe, da ist nicht nur ein Halleluja, ja, unter den Engeln, ja, so wie es heißt, wenn sich ein Sünder bekehrt, sondern auch immer bei uns, ja. Und wir nehmen mit, ja, so diesen, so einen komischen, neidischen Blick, wann immer das so ins aufpoppt, den wollen wir wegschieben. Also, brauchen wir nicht. Ist auch unangebracht. Wir freuen uns, dass auch ein anderer an der Gnade und Güte Gottes teilhaben kann. Ja. Und bei all dem, ja, wo es hier im Gleichnis um diese Leistungsfähigkeit gab, ja, da fiel mir aus dem schönen Lied Stern, auf den ich schaue, und dieser Stern ist Jesus in dem Lied, die letzte Zeile ein, wo es heißt, nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Und genau so ist es, ja, nichts hab ich zu bringen. Und das ist in dem Fall, das ist eine unheimlich große Entlastung. Denn wenn meine Rettung von dem abhängen würde, was ich zu bringen hätte, ja, dann sehe es ganz, ganz schlecht aus. Ja. Aber in dem letzten Vers von Matthäus 19, ja, wo wir das mit den Letzten und Ersten zum ersten Mal hören, da liegt durchaus auch eine kleine Warnung an den Petrus und die Jünger. Wie komme ich darauf? Weil in einer Betrachtungsweise war der Petrus und die Jünger super privilegiert. Ja? Also Jesus hatte sie als seine Jünger. Ja? Er hatte sie eingestellt. Ja? Und ich glaube schon, da schwingt auch so ein kleiner Unterton von Jesus mit. Petrus, ja, ich weiß, gesellschaftlich, ja, bist du ein Letzter. Aber vielleicht denkst du auch mal drüber nach, in Bezug auf die Gnade, dass du mit mir hier wandeln darfst. Da bist du eigentlich auch ein Erster. Ja? Und deshalb pass auch du vielleicht ein wenig auf, ja, dass du deinen Weg, ja, mit mir so gehst, wie ich mir das vorstelle. Und wenn wir dann noch drüber nachdenken, dass unter diesen 12, an die diese Rede gehalten wurde, dass da auch ein Judas dabei war, dann merken wir, unter den Jüngern war einer, der aus dieser privilegierten Stellung des Ersten dann einst zu einem Letzten werden sollte. Ja. Ja, und da gibt es viele Parallelen, ja, über die ganze Bibel hinweg. Ja, das wollen wir jetzt nicht alles betrachten, aber ich denke, eine Stelle, die wirklich heraussticht und die dazu so gut passt, die lesen wir im 1. Samuel 16, Vers 7, wo es um Saul und König David geht. Ja, und da heißt es, aber der Herr sprach zu Samuel, dem Propheten, ja, der jetzt den neuen König David salben sollte. Sieh nicht an seine Gestalt, noch seine große Person. Ich habe ihn verworfen, denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ja, das ist etwas ganz Zentrales. Ja, Saul war der, das ganze Volk hatte nach ihm geschrien, sieht, der überragt alle um einen Kopf, das ist der geborene Anführer, ja, den wollen wir zum König haben. Aber dann kam auf einmal zu diesem ersten Saul ein letzter, der kleine Hirtenjunge David, ja, der nicht nur im Vergleich mit dem großen König ein letzter war, er war sogar der kleinste von seiner ganzen Sippschaft, von seinen Brüdern. Ja. Berufene und Auserwählte. Wie gesagt, kommt an dieser Stelle nicht in allen Übersetzungen vor, aber Wir setzen hier die Klammer zum reichen Jüngling und wir können uns in Erinnerung rufen, der Herr will, dass alle errettet werden. Ja, heißt in 1. Timotheus. Und wir wissen, diese Einladung, diese Berufung, ja, das haben wir bei Aaron gehört, die geht im Grunde an alle aus. Sie geht an alle aus. Und Auserwählte sind diejenigen, die diese Einladung annehmen. Ja? So einfach werde ich ein Auserwählter. Ja? Jesus ruft, ich folge Auserwählter. Ja? Und diese ganze Gnade und Güte von Christus, ja, die ist schon oft zum Skandal in dieser Welt geworden. Angefangen hat es wahrscheinlich mit dem Dieb, mit dem Schächer am Kreuz zu seiner Rechten. Ja? Ja? Der hatte nichts mehr zu bringen, nichts mehr zu leisten. Er hing am Kreuz, ja, aber Jesus sagte zu ihm, heute sage ich dir, wirst du mit mir im Paradies sein. Ja? Er hatte gar nicht nach den Vorstellungen der frömmelnden Pharisäer gelebt. Ja? Er hatte sein Leben in weltlicher Hinsicht komplett in den Sand gesetzt. Aber Christus hat ihn in sein Reich berufen. Er hat ja gesagt, er war drin. Er hatte die rettende Gnade. Jesus teilt seine Gnade aus, nehmen wir mit, an jeden, der sie annimmt, an jeden, der sie will. Ja? Es hat nichts mit unserer Stellung in den Augen anderer oder unserer zu tun. Ja? Es hat nichts mit unserer Ansicht zu tun, was wir bringen oder leisten könnten. Ja? Es ist einfach das Ja zu Christus, zu seiner Erlösungstat am Kreuz. Ja? Es ist das Vertrauen, das wir dann zeigen. Es ist das All-in, wir folgen dir, Herr. Ja? Und dass wir dranbleiben. Und dieser Jesus ist nicht nur gütig und gnädig. Er ist immer fair und gerecht. Und wer sollte fair und gerecht sein, wenn nicht dieser Christus, ja, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und um mit dem letzten Punkt einer kleinen Anwendung abzuschließen, ja, ich habe eine Ermutigung, eine Aufforderung und eine Frage. Die Ermutigung. Gott geht über den Marktplatz und jeder bekommt seine Chance. Und ich weiß nicht, wie es um jeden Einzelnen hier steht. Ich kenne nicht jeden im Detail. Wie sieht es denn mit dir aus? Ja? Hast du schon Ja gesagt? Hast du dich in den Weinberg einstellen lassen von Christus, ja, dem Erlöser voller Güte und Gnade? Er ist der Gott der gütigen Hände und er will, dass du sein Angebot annimmst. Ja? Er ist voller Barmherzigkeit. Ja? Und aus dieser Gnade dürfen wir dann, wenn wir erstmalig gefolgt sind, immer weiter schöpfen. Wir dürfen Gnade um Gnade nehmen, ja, um ihm immer ähnlicher zu werden. Er macht aus Letzten Erste und ist für eine Überraschung immer gut. Die Aufforderung. Ja, die meisten sind hier schon Arbeiter im Weinberg, ja, und es ist heute auch unsere Aufgabe, als Leib Christi, ja, als sein verlängerter Arm, heute, dass auch wir auf die Marktplätze gehen und wir haben, ne, so hier Arkaden, steht sogar schon dran. Ja. Aber ich möchte uns an dieser Stelle auch mitgeben, vielleicht denkt umgekehrt jemand zu gering von sich und denkt, ja, er hätte jetzt nichts zu bieten, um bei der Evangelisation mitzugehen, weil er vielleicht nicht reden und Leute ansprechen kann. Aber darauf kommt es nicht an. Der Herr sieht die Herzen an. Und selbst wenn ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben zu scheu bin, um da mitzugehen. Aber dein ehrliches Gebet in der stillen Kammer, im stillen Kämmerlein, ja, das, ja, wird von Christus gesehen und es wird reich belohnt werden von dem, was dann bei der Evangelisation auch passieren kann. Und als Frage, ja, wir können mal überlegen, wer von diesen Arbeitergruppen, den verschiedenen, sind wir vielleicht zu dieser Zeit in unserem Leben, ja, von denen, die wir im Gleichnis gehört haben. Oder sind wir vielleicht Christus noch gar nicht nachgefolgt, aus irgendeinem Grund, der uns abhält, so wie der reiche Jüngling. Ja? Heute ist der erste Advent, ja, und wir feiern darauf zu, auf Weihnachten, auf die erste Ankunft, das erste Kommen von Christus. Ja? Und da heißt es so schön in Sacharja, siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Retter. Und der Vers geht weiter, er kommt demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Fohlen einer Eselin. Und als letzten abschließenden Gedanken hier, ich weiß nicht, ob uns das auffällt, Christus war in den Augen der Welt selber ein Letzter. Ja? Er wurde im Stall geboren, Er hatte keinen Besitz. Er wurde gedemütigt und schließlich gefoltert und ans Kreuz geschlagen. Aber Christus ist der Allererste über alle Schöpfung, über alle, die da gehen und wandeln, die geboren werden und sterben. Und die Frage ist, wenn dieser Retter jetzt im Advent kommt und du noch nicht mitgegangen bist, kommst du mit. Tu es. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.